Ja, liebe Geschwister, in den letzten Monaten haben uns in gehäufter Zahl unsere Geschwister mit in ihr Leben hineingenommen. Ihre persönliche Situation hat uns dazu veranlasst, ihre Anliegen im Gebet vor Gott zu bringen. Hiermit meine ich nicht nur die gesundheitlichen Probleme, unter denen der eine und andere im Moment leidet. Nein, ich meine auch die persönlichen Nöte, die sich sonst im Leben ergeben. Nöte, die wir einander mitteilen. Wie zum Beispiel das Anliegen von Eli, dass wir helfen im Gebet bei dieser Befragung. Oder berufliche Schwierigkeiten, von denen ich im Moment erzählen kann. Da gibt es so viele Dinge, wo wir einander mitteilen können. Da gibt es so viele Dinge, wofür wir im Gebet einstehen können. Es ist gut, im Gebet füreinander einzustehen. Denn dadurch wird sichtbar, dass wir miteinander verbunden sind. Dadurch wird sichtbar, dass wir uns lieb haben. Und wir wissen ja auch, so haben wir es viele Jahre immer wieder gehört und gelernt inzwischen, leidet ein Glied am Leib Christi, so leidet der ganze Leib mit. Wir leiden also alle in irgendeiner Form zusammen mit den Betroffenen unter uns. Geht es dem einen schlecht, geht es der Gemeinde auch nicht gut. Immer wieder ruft uns Gott dazu auf, füreinander im Gebet einzustehen, füreinander zu beten. Und darüber hinaus wird noch jeder Gläubige für sich persönlich von Gott immer wieder dazu aufgerufen, seine Anliegen vor Gott zu bringen. In vielfältiger Form berichtet die Heilige Schrift davon, dass wir alle unsere Anliegen auf ihn werfen sollen, zum Beispiel. In Philipper 4, Vers 6 heißt es: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Auch ein ganz klarer Aufruf, dass wir mit dem, was uns bewegt, was uns bedrückt und belastet, zu Gott kommen sollen. Das Vortragen unserer Anliegen vor Gott im Gebet, und zwar mit Flehen und mit Danksagung, ist also eine von Gott gewollte und uns gebotene Angelegenheit. Mit anderen Worten, hier gibt es keinen Grund zu irgendeiner Zurückhaltung. Da können wir uns voll austoben. Bescheidenheit ist hier fehl am Platz. Eigenständigkeit im Sinne von Selbstvermögen oder Selbstvertrauen auch nicht. Das richtige Motto lautet an dieser Stelle: Nichts wie hin zu Gott. Als ich noch jung im Beruf war, bin ich eines Tages ins Büro gekommen. Und da gab es von LTU gab es so einen Aufkleber, so einen großen Aufkleber. Da stand drauf: Nichts wie weg hier. Ne? Daran muss ich immer wieder denken. Bloß umdrehen. Ne? Nichts wie hin zu unserem Vater. Bei ihm sind wir an der richtigen Stelle, zu jeder Zeit, in jedem Augenblick, und zwar mit allen Anliegen, die wir haben. Die mögen groß sein oder die mögen klein sein, schwierig oder einfach, fromm oder alltäglich. Ich habe früher immer gedacht, mit so alltäglichen Dingen, da kannst du doch nicht vor Gott treten, ne? Die Sachen, die dir im Beruf begegnen, hast du hier ein technisches Problem, da einen schwierigen Kunden, ne? Habe ich so ein bisschen abkuppeln wollen. Aber heute mache ich das nicht mehr. Auch die alltäglichen Dinge, die uns begegnen, die gehören auch dazu. Kein Grund, das nicht vor Gott zu bringen. Ja, das eine und andere Gebet, welches ich dann in diesem Zusammenhang gesprochen habe, hat mich oft nachdenklich gemacht. Mir kam dazu des Öfteren der Gedanke: Sag mal, was erwartest du eigentlich von Gott, wenn du so redest? Wenn du so betest, nimmst du das wirklich ernst, was du vorträgst? Oder sind das nicht eher zwar gut gemeinte, aber letztendlich doch nur vorsichtige, zaghafte und unverbindliche Formulierungen von Gedanken? Man könnte ja enttäuscht werden. Je verbindlicher wir unsere Gebete formulieren, umso mehr können wir erwarten. Wie gehen wir denn damit um, wenn es anders kommt, als wir denken? Mich interessiert schon, wie das so bei euch ist. Wie geht es euch denn so in dieser Hinsicht? Habt ihr ähnliche Eindrücke und Erfahrungen? Ich habe vor längerer Zeit, ist mir beim Bibellesen aufgefallen, wie konkret und wie verbindlich doch manches Anliegen formuliert ist, das in der Bibel aufgeführt wird und vor Gott gelegt wird. Mir ist aufgefallen, dass es da ganz deutliche Unterschiede zwischen meinen Gebeten und den Gebeten gibt. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam daraus lernen und auch meine eigenen Anliegen konkret und verbindlich formulieren und Gott vortragen. So, wie es uns die Bibel zeigt. Ein Vorbild ist diesbezüglich David. Von dem sind einige Gebete in dem Psalm aufgeführt, das wissen wir. Und Gott sagt über David, das sind seine Worte, dass David ein Mann nach seinem Herzen ist. Das schließt sicherlich auch die Art und Weise ein, wie David zu Gott gebetet hat. Von ihm können wir alle bestimmt eine Menge lernen. Deshalb möchte ich heute mit euch Psalm 86 betrachten. Ein Gebet Davids. Wenn ich das Gebet jetzt vorlese, dann achtet bitte darauf, wie David sein Anliegen Gott vorträgt und auf welche Art und Weise er Gott anspricht, um Hilfe zu bekommen. In dem Gebet beruft sich David immer wieder auf Gottes verschiedene und Gott wesentlich kennzeichnenden Eigenschaften. Wer möchte, kann gerne mitlesen, Psalm 86. Neige, o Herr, dein Ohr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin fromm. Rette deinen Knecht, der auf dich vertraut, denn du bist doch mein Gott. Sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Herr, höre mein Gebet. Horche auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern und nichts gleicht deinen Werken. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Denn groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Lehre mich, Herr, deine Wege. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Richte mein Herz auf, dass ich deinen Namen fürchte. Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Denn deine Gnade ist groß gegen mich und du hast meine Seele errettet aus dem tiefsten Totenreich. O Gott, Übermütige sind gegen mich aufgestanden. Die Rotte der Gewalttätigen trachtet nach meinem Leben und sie haben dich nicht vor sich gestellt. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Gewähre deinem Knecht neue Kraft, deine Kraft. Rette den Sohn deiner Magd. Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass die, die mich hassen, es sehen und beschämt werden. Weil du, Herr, mir geholfen und mich getröstet hast. Neige dein Ohr, Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Mit diesen Worten beginnt David sein Gebet. Er ist sich darüber bewusst, dass der große Gott sich neigen muss, um ihn, den kleinen Menschen, zu hören. Gott ist zu groß, als dass er mit ihm auf Augenhöhe wäre. Und das ist nicht nur einfach so dahergesagt. Es entspricht der Einsicht Davids. Und das bekennt er freimütig gleich am Anfang des Gebetes. Er ordnet sich selbst an der richtigen Stelle ein und bekennt ohne weitere Umschweife seine Stellung vor Gott. Er hat kein Problem damit, das auszusprechen. Diese demütige Haltung hindert ihn aber nicht daran, auch ohne weitere Umschweife auszudrücken, was er erwartet. Erhöre mich. Diese Freimütigkeit möchte ich auch gewinnen. Auszusprechen: Gott, erhöre mich. Gott, nimm mein Anliegen an, heißt das. Nimm mein Anliegen, das ich vortrage, an. Erhöre mich. David fügt keinen frommen Zusatz hinzu, wie zum Beispiel, wenn es dir gefällt oder wenn es dein Wille ist. Er bittet: Erhöre mich. Mit anderen Worten, David drückt damit eine verbindliche Erwartung aus, dass er erhört wird. Sicherlich schließen seine ersten demütigen Worte aber mit ein, dass er dem großen Gott natürlich offen ist, wie er antwortet. Aber ich finde es einfach klasse, dass David trotzdem so deutlich formuliert: Erhöre mich. Das ist keine hochmütige Forderung, sondern drückt sehr vielmehr das große Vertrauen aus, das er zu Gott hat. Er vertraut darauf, dass er alles Gott sagen kann und Gott ihn hört. Und nicht nur hört, sondern er hört, darauf eingeht. Es spiegelt die unbeschwerte Beziehung zwischen ihm und Gott wider, was er dort sagt. Und gleich darauf kommt ein weiteres ehrliches und offenes Eingeständnis. Denn ich bin elend und arm. Ein kurzer und knapper, aber sehr aussagekräftiger Zustandsbericht. Wieder ohne Umschweife. Ein paar Worte nur. Ohne Diplomatie, ohne schöne Worte. So sieht es aus bei mir. Ich bin im Elend und mir fehlen die Mittel, da rauszukommen. Ich bin arm. Im Sinne von Gut und Haben war David bestimmt nicht arm. Aber um sich zu helfen, da hatte er keine Mittel, keine Idee, keine Strategie oder sonst irgendwas. Ihm war klar: Hier kann nur Gott helfen. Und darum wendet er sich konsequent zu Gott. Und das möchte ich auch lernen. Einfach mal einzugestehen, dass meine Möglichkeiten am Ende sind. Wenn ich alt werde, wie du bist, ne, da sind wir am Ende. Wenn wir Probleme haben in unserem Leben, die wachsen uns über den Kopf, da sind wir am Ende. Da möchte ich lernen, das einfach auch anzunehmen, eingestehen und annehmen. glaube, das spart uns eine Menge Zeit und Ärger und weitere Probleme. Der erste Vers aus diesem Psalm führt mir meine Mutter vor Augen. Sie ist wirklich ganz elend und schwach. Und sie ist auch ganz arm, denn ihr fehlen alle Möglichkeiten, sich selbst zu helfen. Auch in den kleinsten Dingen. Sie ist ganz auf die Hilfe anderer angewiesen. So wie viele andere Menschen auch. Und sie ist so elend dran, dass ihre Stimme meist nicht zu hören ist. Oft ist es nur ein schwaches Flüstern. Ein Flüstern, das man gerade so wahrnimmt. Und da werden auch Davids Worte lebendig, wenn er bittet: Neige dein Ohr zu mir. Wie oft gehen wir mit unserem Ohr nah an ihren Mund, um zu hören, was sie sagen will? Es gibt viele Gründe, warum wir sagen können: Ich bin elend und arm. Wie oft sind wir geängstigt, verzagt oder niedergedrückt, deprimiert oder desorientiert, manchmal komplett durcheinander, weil wir Probleme haben mit unserer Gesundheit, Freunden oder Kollegen, mit dem Altwerden oder weil auf einmal irgendein Mensch stirbt, den wir gern hatten. Da gibt es so viel in unserem Leben, was uns komplett auf den Boden wirft. David wendet sich damit an Gott. Und wir lernen von ihm, dass er sein Problem konkret definiert und im Gebet vor Gott ganz konkret ausspricht. O Gott, es sind Stolze wider mich aufgestanden. Und eine Rotte von Frevlern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen. Das war sein Problem zu der Zeit. Unser Problem vor Gott auszusprechen, ist ein wertvoller Aspekt des Gebetes. Wenn wir das tun, nehmen wir Gott ernst. Wir nehmen ihn ernst wie einen Freund, dem wir unser Problem ja auch ordentlich erklären, wenn uns das Gespräch wirklich etwas bedeutet. Hierdurch drücken wir aus, was uns bewegt, was uns belastet oder ängstigt. Sicher, Gott weiß ja schon, in welcher Situation wir stecken. Er weiß schon, was uns belastet, bevor wir es sagen. Auch dann, wenn wir es nicht näher erklären. Doch gibt es keinen Grund vor Gott nicht auszudrücken, warum uns elend ist. Dadurch lassen wir ihn teilhaben an unserem Leben. Wir nehmen ihn bewusst mit hinein in unsere Situation und werden uns selbst klar darüber, wo denn eigentlich unsere Not ist. Allgemeine Erklärungen geben wir ab, wenn wir jemanden nicht unser Herz öffnen wollen. Gott möchte Einlass in unser Herz haben, denn das ist ein Zeichen unseres Vertrauens zu ihm. Und ebenso konkret formuliert David weitere Anliegen in seinem Gebet. Bewahre meine Seele. Sei mir gnädig. Erfreue die Seele deines Knechtes. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Richte mein Herz darauf aus, deinen Namen zu fürchten. Wende dich zu mir. Gewähre deinem Knecht deine Kraft. Rette den Sohn deiner Magd. Wirke an mir ein Zeichen zum Guten, damit alle sehen, du hast mir geholfen und mich getröstet. Und das sind alles ganz konkret formuläre Bitten, die er als Hilfe in seiner Situation ansieht. Eine ganze Menge, finde ich, was er hier Gott vorträgt, nicht wahr? Ist das etwa alles gedankenlos zusammengewürfelt? Nein, das ist es nicht. Betrachten wir die Anliegen im Einzelnen, stellen wir fest, dass alles einen wohldurchdachten roten Faden darstellt zur Hilfe in seiner Situation. Wie schnell kann in einer Situation wie dieser die Seele Schaden nehmen? Schaden nehmen durch Verzagtheit oder Versuchung zum Bösen. Wie sehr braucht die Seele neue Freude, wenn sie leidet, sodass man wieder aufsteht und nicht am Boden liegen bleibt? Wie sehr brauchen wir die Wegweisung Gottes unter diesen Umständen, dass wir eben keine eigenen Wege gehen und mit eigenen Mitteln für die Lösung solch eines Problems suchen? Wie wichtig ist es, angesichts solch einer Bedrohung das Herz auf Gott auszurichten, damit wir selbst keine bösen Wege einschlagen, die Gottes Gebote missachten, um uns selbst weiterzuhelfen. Immer wieder bezieht sich David in dem Gebet auf wesentliche Eigenschaften Gottes. Du bist gut und zum Vergeben bereit. Du bist groß an Gnade gegen alle, die dich anrufen. Du bist Gott, du allein. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Wie kommt David darauf? So hat Gott sich selbst dem Mose vorgestellt. Das hat er von sich selbst gesagt, als Mose seine göttliche Herrlichkeit sehen wollte. 2. Mose 34. Ich, der Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keinesfalls ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. So hat sich Gott vorgestellt, seine Herrlichkeit. In allen unseren Gebeten können wir Gott bei seinem Wort nehmen. Er steht fest zu dem, was er gesagt hat. Und das ist auch das, was wir lesen, oder? Es steht geschrieben, darauf können wir uns verlassen. Auch wenn wir es manchmal gar nicht fassen oder glauben können, wenn der Nebel da alles trüb macht, es steht geschrieben, darauf können wir uns verlassen. Gott weicht nicht von dem ab, was er gesagt hat. Er geht keinen Millimeter davon weg. Gottes Wort gibt verbindliche Zusagen, auch wenn alle Zweifel daran an uns nagen. Und darauf können wir uns verlassen und in allen Gebeten darauf beziehen. Gott, unser Vater, unser Herr, lässt sich auf sein Wort festnageln. Denn was er gesagt hat, das geschieht. Er, der die Wahrheit in Person ist, kann und wird nicht von dem abweichen, was er gesagt hat und was geschrieben ist. Lasst uns in all unseren Problemen immer wieder in Gottes Wort schauen und uns auf die Zusagen beziehen, die er uns darin gegeben hat. Es gibt ein weiteres wichtiges Merkmal dieses Gebetes. David bezieht sich immer wieder auf seine Beziehung zu Gott. Ich bin fromm. Ich höre auf dich. Ich lebe mit dir. Ich gestalte mein Leben danach. Ich bin dein Knecht. Du bist doch mein Gott. Du hast mich gemacht. Ich bin der Sohn deiner Magd. Ja, Gott steht für seine Knechte ein. Er ist mit denen, die bei ihm sind. Niemand ist ohne Beachtung. Auch diesbezüglich ist Gott absolut verbindlich. Schauen wir auf uns. Wir dürfen uns seine Kinder nennen. Wir dürfen den großen heiligen Gott Vater nennen. Wie viel mehr liegen unsere Anliegen dem Herrn am Herzen, der uns seine Brüder nennt? Wie viel mehr liegen unsere Anliegen dem himmlischen Vater am Herzen, der uns zu seinen Kindern und Erben gemacht hat? Auch das können wir immer wieder in unsere Gebete einbeziehen. David spricht Gott auch immer wieder auf seine göttliche Ehre hin an. Ich vertraue auf dich. Du bist doch mein Gott. Zu dir rufe ich den ganzen Tag. Keiner ist wie du und nichts gleicht deinen Werken. Du bist Gott, du allein. Wird sich Gott etwa zurückhalten, wenn er derartig gepriesen und angesprochen wird? Gott ist ein Gott der Ehre. Auch darauf können wir uns berufen. Wer sich an ihn wendet, wird nicht ungehört bleiben. So preisen wir seine Herrlichkeit. Ich möchte uns allen Mut machen, von David zu lernen und Gott im Gebet ganz konkret und verbindlich in unser Leben einzubeziehen. Amen.